Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Um einen Kanal fachgerecht instand zu halten, braucht es die entsprechende Qualifikation des ausführenden Unternehmens. Erfahrung und das Beherrschen der Technik sind wichtig. Doch wer stellt diese sicher und welche Rolle spielt in diesem Kontext der Güteschutzkanalbau? Wie lässt sich die Qualität in der Ausführung in der Praxis positiv beeinflussen? Darüber sprechen wir heute mit Marc Mielke. Er ist Prüfingenieur bei der Güteschutzkanalbau e.V. und befasst sich somit quasi täglich mit der Gütesicherung von Kanalsanierungsmaßnahmen. Herzlich willkommen, Herr Mielke. Herr Stentrup, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Wie wird man Prüfingenieur?
Das ist eine gute Frage. Also ich darf vorab nochmal alle Podcast-Zuhörer auch begrüßen. Hallo in die Runde. Wie wird man Prüfingenieur? Also Voraussetzung, Prüfingenieur zu werden, ist halt ein abgeschlossenes Studium des Bauwesens. Und dann gehört dazu reichlich Erfahrung im Bereich Kanalbau. Denn wir versuchen beim Prüfingenieur den gewissen Überblick auch irgendwie zu gewährleisten.
Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen. Was haben Sie vorher für Erfahrungen gesammelt und wie lange machen Sie jetzt den Job schon als Prüfingenieur?
Als Prüfingenieur bin ich jetzt seit 4 Jahren unterwegs und vorher habe ich ähnlich wie Benedikt in der Kanalsanierungsbranche gearbeitet als Dienstleister. Zum einen bei Dienstleistungsunternehmen direkt im Einbau, aber auch bei Herstellerfirmen und dort auch Partnerfirmen im Prinzip betreut. Und das Ganze seit 18 Jahren in der Sanierung und jetzt 4 Jahre lang beim Güteschutz. Und da kommt reichlich Erfahrung zusammen, wollen wir es mal so sagen. Ich habe auch lange mit dem Herrn Stentrup hier zusammengearbeitet in 2 Firmen. Ich betreue ihn aber als Prüfingenieur nicht. Da wollte ich also keinen Interessenkonflikt in irgendeiner Form haben. Das machen Kollegen, die da komplett neutral sind. Und so sind wir aufgestellt, das Ganze durchzuführen.
Das ist ja auch ein ganz schöner Aufhänger, ne? Weil als wir gemeinsame Tätigkeiten hatten, war ja das Thema Qualität auch in der Kanalsanierung heiß diskutiert. Das waren die Zeiten, als so die ersten Liner-Reports rauskamen und zumindest das Produkt Schlauchliner qualitativ in der Diskussion stand. So gesehen schließt sich der Bogen dann zum heutigen Interview wieder.
Das stimmt.
Ja, in welchen Bereichen lassen Sie sich denn fremd überwachen, Herr Stentrup, mit Ihrem Unternehmen?
Also wir haben insgesamt in 13 verschiedenen Verleihungsgruppen das Gütezeichen. Wir haben ja eigene Kanaldienstleistung, heißt, wir sind sowohl bei der Reinigung, Inspektion und Dichtheitsprüfung fremd überwacht, bei den Sanierungsverfahren, die wir regelmäßig machen, also da, wo wir Rohre oder Schlauchliner einbauen oder auf unsere Roboter tätig sind oder die Schachtsanierer, haben wir die Fremdüberwachung und eben bis hin zum offenen Kanalbau, bis, ich glaube, 5 Meter Tiefenlage ist es, AK3. Also weiß ich eigentlich über unser ganzes technisches Portfolio haben wir die einschlägigen Gütezeichen. Und werden da eben regelmäßig auf Baustellen und im Betrieb besucht und man schaut uns über die Schultern, ob wir das alles so richtig machen, wie sich das gehört.
Das heißt, als Unternehmen gehe ich so vor, dass ich mir die Verfahren, die ich regelmäßig durchführe sozusagen, mir da überlege, ja, da gehe ich als Unternehmen auf den Güteschutzkanalbau zu und beantrage das Prüfzeichen.
Genau, also man beantragt das. Man kann sich auch erst, wenn das nicht regelmäßig vorkommt, auch einen Einzelüberwachungsvertrag für eine einzelne Baustelle abschließen. Aber bei den Sachen, die man regelmäßig macht, lohnt sich das eigentlich direkt, das Gütezeichen zu beantragen. Man muss dann eben ein Verfahrenshandbuch einreichen und darlegen, dass man die passenden Geräte und das passend qualifizierte Personal hat, sowohl bei der Ausführung wie auch zur Überwachung im Betrieb. Da muss man so ein paar Nachweise bringen und dann gibt es noch einen Baustellenbesuch und wenn dann der Güteausschuss keine Anwände hat, dann bekommt man auch das Gütezeichen verliehen.
Und wie häufig wird man überprüft?
Also es gibt ja immer einen Überwachungstermin im Unternehmen, da versuchen wir natürlich alle Dinge zusammenhängend zu betrachten. Das ist dann zwar ein anstrengender Tag, weil man eben in die verschiedenen Verfahrensgruppen reingucken muss und da die Nachweise und die Baustellenmeldung kontrolliert. Und Baustellenbesuche haben wir dann natürlich bei 13 Gütezeichen auch mindestens 13 Stück im Jahr. Das machen die Prüfingenieure häufig unangekündigt oder unangemeldet. Wir müssen ja unsere Baustellen vorher melden über so ein Online-Portal und dann kommen dann die Prüfingenieure mal raus und gucken dann, was wir da so treiben. Aber da ist dann ja häufig auch, sind da ja vielleicht auch mal mehrere Kolonnen für verschiedene Gütezeichen auf der Baustelle. Das heißt, wenn wir Schlauchliner einbauen, ist ja morgens auch der Kanalreiniger da oder die Kamera oder der Roboter und die Prüfingenieure sind schon so auf Zack, dass sie dann für alle Gütezeichen das in einem Abwasch dann erledigen. Und ja, sollte das, warum auch immer, irgendwie mal übers Jahr nicht geklappt haben, dann haben wir es aber bisher auch immer hingekriegt, dass dann der Kurzschluss mit dem Prüfingenieur da war: Mensch, wo habt ihr denn das Verfahren dieses Jahr noch? Und dann kann man eben gucken, auf welcher Baustelle sich das anbietet. Aber eigentlich kann man sagen, in jedem Verfahren mindestens einmal pro Jahr.
Und Herr Mieke, suchen Sie sich die Baustellen einfach per Zufallsprinzip aus, was gerade auf dem Weg liegt? Oder wie findet da die Auswahl statt?
Jede Firma muss jede Baumaßnahme, die sie erhält und abwickelt, bei uns melden. Und das ist also der Kernpunkt unserer Gütesicherung, dass jede Baustelle gemeldet wird. Und wir sehen die dann bei uns auf dem Monitor, wo gerade eben aktuell Baustellen laufen. Und dann gucken wir, dass wir nicht nur die Firma Dommel, sondern auch andere Firmen vielleicht mit auf diesem Weg abprüfen und legen uns so unsere Routen. Und ja, wie Herr Stentrup schon sagte, das Ganze einmal bei Sanierungsfirmen einmal pro Jahr, bei Tiefbaufirmen ist das dann zweimal mindestens pro Jahr, dass wir die Baustellen besuchen. Aber in der Tat sind die unangemeldet. Das ist bei Kanalbaufirmen, wo die Baustellen, ich sag mal, monatelang laufen, einfacher zu gestalten, weil die Kolonne sich immer an Ort und Stelle befindet. Bei den Sanierern ist das immer so eine Sache. Die sind tageweise woanders an Orten eingesetzt. Und da muss man in der Tat im Vorfeld auf dem Weg zur Baustelle einmal anrufen, in welcher Straße sie sich befinden. Aber das geht dann so schnell, dass dieser Besuch dann auch unangemeldet ist. Also da kann man auch nicht mehr viel retten, wenn irgendwas fehlt auf der Baustelle. Das sehen wir dann schon.
Haben Sie da, sag ich mal, besonders interessante oder besondere Situationen schon mitgekriegt?
Ja, bei den Sanierern ist halt häufiger der Fall, dass man mal eben schnell irgendwas machen möchte und die Sicherheitstechnik nicht so benutzt, wie sie eigentlich benutzt werden sollte. Dass hier und da mal ein Dreibock nicht steht oder das Gaswarngerät vielleicht abgelaufen ist. Das sind so Fälle, die hier und da auftauchen. Ja, ab und an im Tiefbau fehlt ein Stirnwandverbau und dann müssen wir halt immer einschätzen, wie signifikant ist diese Abweichung von der Norm. Wir überprüfen ja im Prinzip zu den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die in den DIN-Normen stehen und in den Regelblättern und gucken, was liegt vor Ort vor, welcher Zustand findet da Einklang und vergleichen mit dem, wie es sein soll. Und wenn da Abweichungen sind, dann werden die beschrieben in einem Bericht und gehen dann der Firma zu. Und ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Da gibt es also verschiedene Ahnungsmöglichkeiten, solche Zustände im Prinzip zu beheben.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Wie ist das in der Praxis, wenn man da, ich sag mal, nachbessern muss als Unternehmen? Weil, also es gibt ja jetzt zwei Varianten. Entweder kann ich das Ganze noch retten oder eigentlich ist es schon, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Was passiert dann? Machen die dann alles wieder auf oder was kann man dann machen?
Nein. Also wir gucken schon vor Ort erstmal, wie stark ist die Abweichung. Und dann haben wir halt ein abgestuftes System an Ahnungsmöglichkeiten, die wir dann nutzen. Viele Sachen, gerade unverbaute Bereiche in der Baugrube, die nicht allzu groß sind, wo wir sagen, das hätte aber hier auch verbaut sein müssen, da wird meist direkt nachgebessert. Das Problem ist, die Materialien und die Sicherungsgerätschaften sind meistens vor Ort, werden aber nicht eingebaut, weil die Zeit drängt. Und da weisen wir halt immer wieder darauf hin, es kann da Erdmaterial in den Graben reinfallen und zu Verletzungen führen. Und da wird meist unmittelbar nachgebessert und dann hat man ein bisschen Spielraum zu sagen, wir waren sehr einsichtig. Wir kennen auch die Historie von den vorigen Baustellenbesuchen und wissen, der Fehler kommt normalerweise nicht vor und dann kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken. Wenn aber der Fehler wirklich stark abweicht von der Norm, dann gibt es mehrere Ahnungsmöglichkeiten. Es gibt zum einen zusätzliche Auflagen im Rahmen der Eigenüberwachung. Da muss man als Firma im Prinzip nachweisen, über welche Mechanismen man zuverlässig verhindert, dass dieser Zustand oder diese Abweichung nochmal auftritt. Und man muss uns im Prinzip jeden Monatsende alle Dokumentationen zu diesem Sachverhalt zuschicken und wir überprüfen, wurde alles vollständig geführt, ist alles so umgesetzt worden, wie wir es wollten. Das läuft dann 2-3 Monate und dann gibt es irgendwann mal wieder die Freigabe. Okay, der Lerneffekt ist angekommen. Das ist so die kleinste Variante. Es gibt aber auch Verkürzung des Besuchsintervalls. Da sagt man, Wir haben jetzt hier nachgebessert. Wir besuchen euch aber demnächst nochmal und dann auch wieder unangemeldet. Muss auch nicht dieselbe Kolonne sein, kann auch eine andere Kolonne überprüft werden, ob das ein Firmenproblem ist oder wirklich nur ein Kolonnenproblem. Stichwort ja, Fachkräftemangel. Da muss man halt immer mal auf zwei unterschiedlichen Seiten betrachten, das ganze Problem. Und das wäre die zweite Ahnungsmöglichkeit. Ja, und dann gibt es eine Verwarnung. Da gibt es den Bericht mit dem entsprechenden Hinweis. Das war ein Vergehen. Der nächste Besuch ist auch kostenpflichtig. Also monetär ist das auch ärgerlich fürs Unternehmen. Dieser Besuchsbericht, der dann nochmals durchgeführt wird, der kostet Geld. Und als nächste Stufe ist das im Prinzip eine Ahnung, eine Verwarnung mit Androhung des Entzugs des Gütezeichens. Das ist also die letzte Variante. Und die ist in 2020, meine ich, 10-mal angewendet worden. Davor, weil wir mehr Baustellenbesuche gemacht haben ohne Corona, sind die Zahlen dann entsprechend höher. Aber so, um eine Einschätzung zu bekommen, es verlieren auch Unternehmen die Gütezeichen wegen Abweichung von der Norm.
Herr Stentrup, das ist bei Ihnen aber noch nicht vorgekommen.
Nee, bisher war das meistens ohne Anhörungsbedarf. Nein, also auch bei uns arbeiten ja Menschen und auch unsere Menschen machen Fehler. Das kann alles immer mal sein, aber ich, außer vielleicht einzelne Ausnahmen, die ich jetzt aber auch gar nicht präsent habe, war das bisher alles im grünen Bereich. Also Sachen wie ein Gaswarngerät, was nicht regelmäßig geprüft ist, dürfte es hier eigentlich nicht geben. Da haben wir auf der anderen Seite irgendwo eine gewisse Systematik, dass das eben nicht vorkommt. Aber Faktor Mensch kriegen wir nie ganz raus. Das ist so im Bauwesen der Klassiker mit der Helmpflicht. Das ist der Dauerbrenner. Natürlich gerade im Tiefbau, wo alle nach unten gucken, sehen sie es noch ein bisschen weniger ein. Will ich nicht ausschließen, dass das bei uns auch mal ein Thema ist, aber irgendwas, also die genannten Eskalationsstufen kenne ich zum Glück nur aus der Theorie.
Ja, aber wenn es mal Kleinigkeiten gibt, dann reden Sie mit der betreffenden Kolonne oder wie, was ist dann so Ihr erster Schritt?
Genau, also ich bin ja vor Ort, lass mir die ganzen Unterlagen zum einen zeigen, die im Rahmen der Eigenüberwachung gefordert sind. Ne? Das sind bei Sanierern Aushärtezeiten, Aushärtegeschwindigkeiten, Temperaturen, all das, was dazugehört soll, ist Vergleiche bei den Harzmischungen, welche Charge wurde eingebaut. Da gibt's halt im Rahmen des ja, Qualitätsmanagements die entsprechenden Unterlagen, die bei uns eingefordert werden. Dieser Abgleich findet statt und wenn wirklich in der Ausführung unter Schiede sind zum Soll, dann besprechen wir das direkt mit dem Kolonnenführer. Das kann auch beim Kaffee sein und das bespricht man alles ganz sachlich, ohne irgendeinen persönlichen Angriff oder sonst irgendwie fachlich, sachlich wird einmal das Problem aufgezeigt und da wird auch meist Abhilfe geschaffen.
Und in der Regel sind die Leute einsichtig?
Die sind einsichtig.
Eigentlich immer. Ja, hatten Sie schon mal so einen völlig ja, uneinsichtigen Fall, wo jemand sitzt und sagt, ich mache das anders?
Nein, persönlich nicht. Persönlich nicht, bin ja auch erst seit 4 Jahren dabei, aber es gibt dem Hörensagen nach schon solche Experten, die also sehr erfahren sind als Polier der alten Schule und hemdsärmlich unterwegs und dann sagt man schon mal eher, das haben wir immer so gemacht oder das ist halt so, ne? Gerade wenn man dann als junger Prüfingenieur auftritt, hat man da vielleicht die Probleme.
Jetzt gibt es die Gütegemeinschaft Kanalbau seit über 30 Jahren, in den 1990ern gegründet. Damals auch vor dem Hintergrund, weil da besonders viele Ausführungsfehler, glaube ich, aufgefallen sind. Ist das richtig so geschichtlich?
Ja, ganz so alt bin ich dann auch noch nicht, dass ich das in den 90er oder 80er, 70er Jahren mitbekommen habe, persönlich. Aber ich war ja in Dienstleistungsunternehmen unterwegs. 98 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und wir haben einen Großteil Kanäle saniert, die aus den 70er, 80er Jahren stammten, die also noch nicht alt waren, noch nicht abgeschrieben und trotzdem die entsprechenden Schäden aufwiesen. Und das spricht schon alles dafür, dass es mal Zeiten gab, wo vielleicht ein bisschen mehr Kostendruck da war und gespart wurde an allen Ecken und Enden und was dann in Summe zu den Mängeln führt. Aber ich denke, dass wir jetzt nicht alleine dafür zuständig sind, dass die Qualität sich wieder bessert. Also man hat das ja an allen Ecken und Enden aufgenommen. Hier liegt ein Problem vor und da sind also mehrere Leute, die es betrifft. Das sind zum einen die Rohrhersteller, die an ihrem Material selber auch entwickelt haben und das Ganze fortentwickelt haben. Da sind die Ingenieurbüros und die Auftraggeber, die ihre Ausschreibung entsprechend angepasst haben, besser beschreiben, was sie möchten, um so die Fehler zu minimieren. Und Baugerätehersteller, die im Prinzip im Bereich Baggertechnik sehr starke Innovationen tätigen. Man kann also wirklich sehr viel schnell und sicher wechseln und hat auch eine Telemetrie und weiß, wie stark drücke ich denn jetzt gerade auf den Boden, um ihn zu verdichten. Da sind dann so Anzeigen, Ampelsystem, rot, gelb und grün. Da weiß ich, die Verdichtung ist da. Das hatte ich vorher alles nicht. Also da hat sich wirklich einiges getan. Und da sind wir als Güteschutz sicherlich auch ein Rädchen in dem Gesamtsystem, um die Qualität insgesamt nach vorne zu bringen.
Wie wird dieses Anforderungsprofil an die ausführenden Unternehmen definiert? Also Sie werden ja Grundlagen haben, nach denen Sie prüfen, das ist die normgerechte Ausführung und ähnliche Geschichten, aber jetzt kommt ein neues Verfahren auf den Markt. Wie habe ich mir das vorzustellen, wie das aufgenommen wird bei Ihnen?
Ja, also erstmal gibt es bei uns zentral die Güte- und Prüfbestimmung, in denen steht genau beschrieben, was ein Unternehmen, wie der Benedikt es gerade genannt hat, was ein Unternehmen alles mitbringen muss, um ein Gütezeichen überhaupt zu erlangen. Da gibt es also Mindestanforderungen an Personal, an einen technisch Verantwortlichen, je nach Stufe, Ingenieur, Master, Bachelor. Bei einigen Kennzeichen reicht ein Meister oder ein geprüfter Techniker. Das kann man da also immer abgreifen, das ist so die Grundvoraussetzung. Und da muss natürlich ein Organisationsmanagement im Unternehmen sein, dass da die Abläufe im Prinzip zertifiziert sind oder irgendwo einheitlich beschrieben sind. Wir sehen Referenzen ein, wenn dann irgendwo ein neues Gütezeichen beantragt wird. Wie viel hat denn das Unternehmen schon gebaut? Und suchen von diesen Referenzgebern auch stichprobenartig direkte Auftraggeberbefragungen führen wir durch. Wir prüfen die Betriebseinrichtungen, die da sind, die Geräte, Hebezeuge aus Härteanlagen in der Sanierung. Liegt das alles vor? Ist das alles gegeben? Sind die Materialien, die eingebaut sind, sind die zugelassen? Haben die eine DBT-Zulassung oder sonstige Zulassung, wonach wir prüfen können? Gibt es Verfahrenshandbücher und als Summe der ganzen Prüfung, die erstmal so organisatorisch abläuft, gibt es dann einen Prüfbericht von einem Unternehmen, der ist, wenn alles da ist und alles vollständig vorliegt, ist der positiv. Und dann geht es halt in die zweite Stufe, Baustellenbesuch. Und dann sucht man eine repräsentative Erstprüfbaustelle von einem Unternehmen, wo eben dieses Gütezeichen ausgeführt wird. Und da gucken wir, wird das denn alles so angewendet, wie es im Verfahrenshandbuch drinsteht. Und dann gibt es auch darüber einen positiven Bericht. Und diese zwei Berichte gehen dann zusammen in den Güterausschuss, unser Zentralorgan. Und die entscheiden dann darüber, ob der Firma das Gütezeichen erteilt wird.
Was hat denn das geprüfte Unternehmen, Herr Stentrup, für Vorteile mit diesem Gütezeichen?
Eigentlich relativ viele Vorteile. Zum einen werden bei Ausschreibungen ja häufig gewisse Gütezeichen als Mindestvoraussetzung auch verlangt. Das heißt, wenn ich Schlauchliner einbauen will, dann ist in der Regel das Gütezeichen der Gruppe S27 gefragt. Und wenn ich das als Firma habe, dann kann ich also schon mal mit gutem Gewissen da anbieten, weil ich weiß, ich erfülle die Anforderungen des Auftraggebers. Aber es ist ja auch irgendwo eine Hilfestellung zur Eigenüberwachung. Also das heißt, wir dokumentieren ja zum Beispiel die Schulung unserer Mitarbeiter auch beim Güteschutz. Und das heißt, ich brauche hier nicht nochmal eine extra Tabelle pflegen mit meinen ganzen Zertifikaten, sondern ich bekomme da eine schöne Plattform, wo ich nachher auf andere Zwecke nachher die Daten rausziehen kann. Wir haben auch zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, den Güteschutzkanalbau mal als, ich sag mal, unabhängigen Berater mit zu einer Baustelle dazu zu ziehen. Wir hatten mal einen Konfliktfall mit einem Auftraggeber, da ging es um eine etwas kniffligere Baugrube, Boden mit Kampfmittelverdacht, und da waren wir unterschiedlicher Ansichten, wie wir jetzt damit umgehen, und dann haben wir gesagt, komm, bevor wir jetzt hier das große Fass aufmachen, Güteschutzkanalbau ist, wie Marc gerade sagte, paritätisch besetzt. Das heißt, da sind Auftraggeber und Auftragnehmerinteressen grundsätzlich zu gleichermaßen vertreten und besetzt. Da haben wir also dann einen Prüfingenieur eingeschaltet, der dann zur Baubesprechung dazugekommen ist und aus seiner Sicht unsere beiden Standpunkte mal versucht hat, unter einen Hut zu kriegen. Und das war letztlich, nachher haben alle gesagt, ja gut, war eine super Sache, dieser Termin. Jetzt wissen wir, wie wir weiterbauen können, weil wir einfach nochmal jemanden Unabhängigen dazu hatten, der aber auch vom Stand der Technik Bescheid wusste. Also der das nicht nur aus der Theorie, sondern eben aus seiner Erfahrung auch konstruktive Vorschläge machen konnte. Sicherlich nicht so der Klassiker, aber in dem Fall war das ganz gut, da den als Unabhängigen dazu zu holen.
Also wir haben einmal in dem Ausschreibungsprozess natürlich das Gütezeichen, das sozusagen einfach da als Grundvoraussetzung mitgeliefert wird. Gibt es sonst andere Möglichkeiten, dieses Zeichen nach außen zu tragen für Unternehmen? Ist es auf der Webseite? Wo finde ich das bei Unternehmen? Also wenn ich jetzt Auftraggeber bin und suche und gucke, wie kann ich das von vornherein nachprüfen, ob das da ist?
Also es gibt beim Güteschutzkanalbau auf der Webseite eine sehr komfortable Suchfunktion, wo ich also nach Kategorien und Postleitzahl suchen kann, welche Firma in der Region das Gütezeichen hat. Das hilft also, wenn man jetzt, wenn jemand von außerhalb jetzt sagt, ich suche einen Kanalreiniger in der Nähe von Hamm, dann kann er das da eingeben und stolpert dann zum Beispiel über die Firma Dommel. Natürlich haben die Betriebe das im Interesse der Eigenwerbung auch irgendwo auf ihren Webseiten drauf. Es steht aber auch in den Richtlinien des Güteschutzkanalbau drin, dass wir unsere Fahrzeuge entsprechend kennzeichnen müssen. Das heißt, die haben alle irgendwo einen Aufkleber drauf, wo dann die ganzen Verleihungsgruppen drauf sind. Da stehe ich persönlich aber ein bisschen auf Kriegsfuß mit, weil das weder zu unserer Corporate Identity passt, noch dass die Aufkleber UV-beständig oder dauerhaft schön aussehen. Also an der Druckqualität der Aufkleber könnte der Güteschutzkanalbau noch halten. Die sehen nachher immer ein bisschen schmuddelig aus, aber letztendlich ist es ja auch in unserem Interesse, wenn wir unsere Qualität nach außen hin zeigen.
Herr Mielke, das mit den Aufklebern haben wir jetzt an dieser Stelle platziert.
Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Wir haben die auch in besserer Qualität mittlerweile gedruckt. Also die sind schon etwas beständiger und man kann sie auch über das Online-Portal generell immer wieder neu bestellen, gratis und kostenfrei.
Ja, dann wissen wir, was wir über den Jahreswechsel zu tun haben.
Genau, was gibt es zu Weihnachten, Herr Sterntrop? Ein Satz neuer Aufkleber. Genau. Ja, wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir jetzt wieder Kontaktbeschränkungen haben. Herr Mieker, heißt das für Sie auch weniger Baustellenbesuche?
Ja.
In den kommenden Wochen?
Also in der kommenden Woche und auch für den Rest des Jahres vermutlich weniger Baustellenbesuche. Wobei man die Kontakte selber auch ordentlich durchführen kann eigentlich. Den Eindruck der Baustelle, den kann man sich auch so einholen und man kann sich die Eigenüberwachungsunterlagen im Prinzip rausbringen lassen und auch da mal durchblättern und kontrollieren, ob alles da ist. Also da braucht man jetzt den direkten Kontakt nicht. Auch wir haben 2020 und auch in den Wellen in 2021 unsere Besuche auf ein Minimum reduziert und auch Firmenbesuche, also diese Firmenaudits, die jährlich stattfinden, im Bereich der Sanierung dann auch online durchgeführt. Also, dass man da im Prinzip sich die Eigenüberwachung und sowas halt über Teams zeigen lässt und diesen ganzen Abgleich über Videokamera macht. Ne? Das ist wie persönlicher Besuch und trotz alledem etwas anders, als wenn man sich direkt gegenüber sitzt.
Inwiefern war das schwieriger oder einfacher? In manchen Bereichen? Ich meine, man spart sich natürlich auch viel Fahrerei. Also man kann sich in manchen vielleicht dann mehr Prüfung sozusagen, quantitativ zumindest.
Das mag auf den ersten Blick so erscheinen, aber es sind nicht alle Firmen digital unterwegs. Also nicht jede Firma scannt jedes Dokument ein und heftet tatsächlich noch Papier in Ordnern ab. Also einigermaßen analog. Was nicht schlechter ist als das andere, aber das ist ein bisschen schwierig, Ordner dann einzuscannen, zu fotografieren und mir zukommen zu lassen. Und bei uns ist halt dieser Prüfumfang, alles sichten, anschauen. Wir müssen ja auch dokumentieren unsere Arbeit. Da muss man das Ganze auch wieder transferieren hier in unser System. Also das ist alles ein bisschen zeitaufwendiger, als wenn ich vor Ort bin. Dadurch spare ich mir die Fahrzeiten. Also das war schon in der Tat ein bisschen komfortabler, das Ganze von zu Hause gestalten. Das hat alles ein Für und Wider. Mir persönlich fehlt immer so ein bisschen dieser persönliche Bezug, ne? Dass man also sein Gegenüber besser einschätzen lernt, sich selber kennenlernt und weiß, wie der Hase läuft. Das erfährt man meiner Meinung nach hauptsächlich vor Ort.
Das heißt, Sie sind auch lieber auf der Baustelle im anderen Unternehmen als am eigenen Schreibtisch.
Genau.
Ist denn so grundsätzlich, wenn wir nochmal zu der Prüfung an sich kommen, durch die Prüfung sind damit, ich sag mal, Qualitätsdiskussionen erledigt? Oder führen wir die trotzdem genauso?
Also die sind ganz sicher nicht erledigt. Also die Fremdüberwachung ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil, sich als Firma ein System aufzuerlegen, seine Sachen professionell zu machen und zu dokumentieren und darauf zu achten, dass man eben Werkzeuge und Personal hat, was für die Arbeiten ausgerichtet ist. Andersherum, wenn man jetzt ins Detail guckt, unterscheidet ja zum Beispiel das einzelne Gütezeichen nicht, wie viel Erfahrung man in unterschiedlichen Durchmesserbereichen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Rohrelining oder beim Schlauchliner, wenn ich also jetzt jeden Tag nur Rohre DN300 saniere, unterscheidet das Gütezeichen ja nicht, ob ich da jetzt auch die Referenzen und die Erfahrung habe, dass ich das mit einem Rohr DN2000 machen kann. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil es könnte ja theoretisch sein, dass ein Unternehmen, was nur kleine Durchmesser saniert, dann mit einem DN2000 auch überfordert ist, weil sie gar nicht die Erfahrung haben, weil die Leute nervös werden, weil sie vielleicht schon mit der Wasserüberleitung sich die Ohren brechen, weil natürlich ganz andere Dimensionen da auf die Leute zukommen. Also solche Sachen bleiben sicherlich noch in der Verantwortung der Auftraggeber und der Auftragnehmer, dass solche Projekte vernünftig zu planen.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, man könnte natürlich sagen, okay, man macht die Prüfzeichen noch kleinteiliger. Das wäre auch noch ein Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, wir brauchen irgendwie ein System, was sozusagen noch spezifischer darauf eingeht. Gibt es sonst Ansatzpunkte, wo Sie sagen, ja, das könnte man an dem System ändern? Also an Herrn Mege geht jetzt die Frage genauso.
Ja, also es gibt ja für den allgemeinen Kanalbau gibt es so eine Unterteilung. Die gab es, also bis 2019 gab es eine Unterteilung über die Tiefen und über die Durchmesser. Und das hat man aber in einer Mitgliederversammlung 2019 dann entschieden, dass wir im Kanalbau nur noch auf Tiefen gehen, weil die entsprechend signifikant sind für die Ausrüstung, die eine Firma da haben muss. Also da gibt es zwischen 0 und 3 Meter, dann gibt es AK2 von 3 bis 5 Meter Tiefe und dann gibt es diese großen offenen, sage ich jetzt mal AK1 Gütezeichen. Das ist auch für Baustellen tiefer als 5 Meter. Diese Unterteilung, die gibt es. Und früher waren da halt noch Durchmesser dran gebunden, größer 1200 als Durchmesser. Und sowas Vergleichbares gibt es in der Tat für die Sanierung nicht. In der Sanierung ist das insgesamt schwierig. Es gibt also wirklich sehr viele unterschiedliche Verfahren. Das ist also wirklich kleinteilig. Die jetzt nochmal zu zerpflücken, wird natürlich dann auch etwas unübersichtlich für Kunden. Ne? Also wir versuchen da auch, also wir sind jetzt auch kein starrer Trägerverein. Wir ändern uns auch und ändern auch Prüfprozesse ab und ändern auch Teile unserer Satzung. Also wir sind nicht unbeweglich. Das läuft halt alles über die Mitgliederversammlung und wenn solche Vorschläge irgendwann mal kommen und diskutiert werden, dann kann das sein, dass das auch irgendwann mal so beschlossen wird. Das geht dann über Votum in einer normalen Vereinsmitgliederversammlung, wird das beschlossen. Ich weiß aber nicht, ob das in Kürze so der Zeit der Fall sein wird, eher nicht.
Wie viele Mitglieder gibt es oder wer nimmt alles teil an so einer Sitzung?
Also wir haben drei Mitgliedsarten. Mitgliedart 1 sind die Baufirmen, wie jetzt Firma Dommel. Dann gibt es die Mitgliedsart 2, das sind Ingenieurbüros und Auftraggeber und 3 sind Förderer und die sind alle im Prinzip eingeladen zu diesen Mitgliedsversammlungen. Jedes Unternehmen hat eine Stimme, ein Stimmrecht und die sind also auch für kleine Firmen, so ich sage mal Familienunternehmen von 5 Mann, haben dasselbe Stimmrecht wie ein größeres Unternehmen und die können alle ihre Stimme abgeben.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Das sind insgesamt also 4.000, ich weiß ja, ganz aktuelle Zahl nicht, 4.300 Mitglieder, meine ich, sind das also insgesamt ungefähr 2:1 Baufirmen und Auftraggeber, die dann da zusammenkommen, also nicht alle persönlich, aber das Stimmrecht wird wahrgenommen, das geht also auch per Briefwahl. Oder dann, wenn wir uns vor Ort treffen bei diesen Mitgliedsversammlungen, kann man auch Leute akkreditieren, die es dann abgeben. Und so hat man da im Prinzip sein Stimmrecht und kann auch aktiv Einfluss nehmen auf die Güte- und Prüfbestimmung hier bei uns im Güteschutzkanalbau.
Wie häufig findet so eine Mitgliedsversammlung statt?
Jährlich. Jährlich wie bei allen Vereinen. Also wir haben auch eine Vereinssatzung, eigentlich ganz genau aufgebaut wie ein Sportverein. Und Änderungen werden in der Mitgliederversammlung beschlossen. Mhm. Leider im letzten Jahr und in diesem Jahr online.
Zahle ich als Unternehmen für jedes Prüfzeichen, was ich beantrage?
Ja, also das ist abhängig von der Gruppe und der Anzahl der Gütezeichen gibt es also eine gestaffelte, ich sag mal, einen Beitragssatz, dass man also je mehr Gütezeichen man hat, umso höher ist der Beitrag.
Wie viele Prüfingenieure gibt es denn deutschlandweit? Also
insgesamt 29 Prüfingenieure und wir haben also das Bundesgebiet ordentlich aufgeteilt nach Anzahl Gütezeichen und nach räumlicher Ausdehnung des Gebiets. Und jeder hat im Prinzip seine festen Firmen, die er betreut. Das heißt aber nicht, dass ich nur meine Firmen besuchen kann. Also ich könnte auch Firma Dommel besuchen, die ich eigentlich nicht betreue, wenn die bei mir im Gebiet unterwegs sind und dabei Baustellen abwickeln. Oder wenn bei mir ein Unternehmen spezielle Bauverfahren anwendet, die jetzt nicht jedes Jahr 10-mal auftauchen. Das sind manchmal so Spartenprodukte, die vielleicht einmal pro Jahr Anwendung finden. Und dann ist das meinetwegen in München. Dann macht das für mich wenig Sinn, mich ins Auto zu setzen, nach München zu fahren für einen Baustellenbesuch. Das macht dann der Kollege unten in München. Wir gleichen uns immer ab in unseren Jahrestreffen, damit auch wirklich das Prüfniveau gleich ist. Das ist zwar in unseren Güte- und Prüfbestimmungen eindeutig beschrieben, aber persönlich hat man vielleicht doch noch immer andere Präferenzen oder andere Forderungen. Ne? Und das muss ja möglichst gleich gehalten werden, damit nicht in einem Gebiet eine Handstände machen muss, um das Gütezeichen bekommen und woanders wird das so durchgewunken. Das ist also recht einheitlich bundesweit gehalten.
Was ist Ihr Gebiet? Also von wo bis wo sind Sie unterwegs? Also
mein Standort in Sprockhövel und das ist bei Wuppertal und mein Gebiet geht von Wuppertal einmal wie ein Dreieck runter bis Aachen oder kurz vor Aachen und oben ist der Endpunkt Emmerich und dann haben wir im Prinzip im Westen die holländische Grenze, wo mein Gebiet aufhört und alles, was dazwischen liegt, ich sage mal Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, diese großen Kommunen, die auch sehr viele Bautätigkeiten ausführen und ausschreiben, die werden dann von mir betreut, aber auch alle anderen kleinen Kommunen. Ja, jeder ist da gleich aufgestellt und ich versuche meine Besuche schon so aufzuteilen, dass auch mal in kleineren Kommunen Besuche stattfinden. Denn über diesen Bericht, dass die Baustelle besucht wurde, bekommt nicht nur die Firma diesen Besuchsbericht, sondern der Auftraggeber bekommt eine Mitteilung, die Baustelle ist besucht worden. Der kriegt also nicht das Ergebnis und den Bericht an sich. Der erfährt nur, der Güteschutzkanalbau hat ihre Baustelle besucht an dem und dem Tag. Ne? Und dann ist es ihm unbenommen, die Baufirma vielleicht mal anzuschreiben und den Bericht einmal anzufragen.
Aber das heißt schon, also es ist bei den Kommunen bei allen durchgedrungen, dass es das Prinzip gibt.
Die Bekanntheit ist, so wie ich es wahrnehme, ist die Bekanntheit des Güteschutzkanalbaus schon sehr hoch. Manchmal wird es halt leider nicht ganz konsequent oder mit allen Konsequenzen in der Ausschreibung umgesetzt, aber da sind ja dann auch immer mehrere Leute dran beteiligt, bis so eine Ausschreibung dann am Markt ist. Für uns ist eben wichtig, dass es irgendwo gefordert wird, weil das natürlich ein wirksames Mittel ist, um, ich sag mal, potenzielle schwarze Schafe auszuschließen. Also die Firmen, die definitiv nicht die Referenzen und Erfahrungen oder nicht das passende Gerät haben. Das ist natürlich blöd, wenn wir uns als, ich sag mal, Qualitätsanbieter gegen eine Firma antreten sollen, die halt eine ganz andere Kostenstruktur hat, weil sie gar nichts in Sachen Qualitätssicherung machen. Das ist ja dann auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Also von daher ist das natürlich im Sinne eines Wettbewerbs auf Augenhöhe schon auch wünschenswert, dass das in den Ausschreibungen regelmäßig verlangt wird, was bei den meisten ja auch passiert.
Gibt es noch viele Unternehmen, die nicht angeschlossen sind? Also kann der Güteschutz Kanalbau noch Akquise machen?
Die meisten Firmen kommen eigentlich ähnlich, wie Benedikt das gerade gesagt hat, wenn ich ein Verfahren habe und ich möchte das in den Markt bringen, ich habe da meine Erfahrung schon gesammelt und die Kommunen fordern das Gütezeichen, dann ist das wirklich das Einfachste, das Gütezeichen zu beantragen. Und so kommen die meisten Firmen auf uns zu. Ja, Firmen, die es nicht haben, da gibt es einige, die halt im industriellen Bereich oder so tätig sind, die da ihr Auskommen haben, ohne das Gütezeichen. Das ist alles legitim, sage ich jetzt mal. Da kennen die Unternehmen vielleicht die ausschreibenden Stellen oder andersrum. Und da gibt es schon ein Vertrauensverhältnis, ist ja auch möglich. Aber wenn man sein Wirkungsfeld etwas raummäßig auf aufbinden möchte oder erweitern möchte, dann macht so ein Gütezeichen schon Sinn. Und da kommen die meisten Firmen dann auf uns zu und beantragen dieses Gütezeichen.
Jetzt haben Sie am Anfang ja einmal erwähnt, letztes Jahr wurden 10 entzogen. Wie haben die denn eine Chance, das wiederzubekommen?
Also es gibt einen befristeten und einen dauerhaften Zeichenentzug. Und dieser dauerhafte Zeichenentzug, das ist wirklich, wenn ein Unternehmen nach allen Regeln der Kunst, Sicherheitsstandards oder Baustandards missachtet, ne, falsche Materialien einbaut, ungeeignete Statiken vor Ort hat, die gar nicht zur Einbausituation passen, ne, wo, wenn man es nachrechnet, das Rohr selber gar nicht mehr halten kann. So Fälle gibt es ja und die nicht nur einmal auffallen, sondern in unserer Historie, also wenn wir einen Besuchsbericht schreiben, wo eine Ahnung im Prinzip oder eine Verwarnung ausgesprochen wird, dann poppt bei uns automatisch die Historie des Unternehmens auf. Und da sieht man, wie oft ist denn dieser Sachverhalt überhaupt schon aufgetaucht. Und wenn man da mehrere dieser Fälle untereinander sieht, dann ist das wohl ein generelles Problem im Unternehmen. Es geht immer vorweg nochmal eine Anhörung, dass man also in die Firma fährt und dann nochmal spricht, woran liegt es denn? Wenn das Gütezeichen entzogen wird, man kann es auch wieder erlangen, muss dann aber glaubhaft und transparent erläutern, wie man denn in Zukunft verhindern will, dass dieser Zustand sich nochmal einstellt. Ne? Also Änderungen in der zentralen Organisation, ich weiß nicht, zusätzliche Schulungen, eine Installation von der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder sonstige Maßnahmen, die ich zusätzlich treffen kann, wo ich im Prinzip immer wieder darauf hinweise, auch aus eigenem Interesse, dass solche Missstände dann nicht mehr auftauchen. Und dann kann man das natürlich neu beantragen. Aber der Güterausschuss, der tagt auch nur quartalsweise, also immer alle 3 Monate. Und Zeit geht da immer ins Land. Ne?
Das heißt also auch so ein bisschen, Sie sind mit dafür verantwortlich, dass auch ein paar schwarze Schafe aufgedeckt werden und insgesamt die Branche vielleicht sozusagen verbessert wird und einen besseren Ruf bekommt.
Ja, alte Mitbegleiter oder ehemalige Mitarbeiter, die sagten, oh, jetzt hast du die Seiten gewechselt. Und dann habe ich erst gedacht, ja, habe ich, von der Dienstleistung zur Überwachung. Das ist aber gar kein Seitenwechsel, ne, wenn man es genau betrachtet. Eigentlich gibt es überhaupt keine Seiten. Die Kommune möchte ein ordentlich verlegtes Rohr oder einen ordentlich eingebauten Inliner haben. Die Firma möchte ein abnahmereifes Projekt abgeben und das Geld bekommen. Und wir sind im Prinzip der Mittler und gucken, dass die Firma das nach den Regeln der Technik einbaut. Also im Prinzip sind wir alle auf Linie Qualität unterwegs und wollen ein abnahmereifes Projekt abnahmereife Baustelle abliefern, ne? Damit alles funktioniert und der Kanal über die nächsten 70 Jahre auch ordentlich betrieben und abgeschrieben werden kann.
Also eigentlich haben wir alle das gleiche Interesse. Manchmal knirscht es vielleicht an Details, aber eigentlich ist es ja so. Dauerhaft funktioniert es für alle Beteiligten nur, wenn man gescheite Arbeit macht und alles andere ist auch nicht nachhaltig.
Aber generell muss man mal eine Lanze für die Baubranche brechen. Also das ist wirklich, es gibt kaum interessantere Jobs. Ne? Die sind vielleicht hier und da ein bisschen stressig, weil das Anforderungsprofil steigt und es auch immer mehr Prüfungen gibt, die im Nachgang gehen den Materialien gegenüber. Ne? Man muss da also wirklich sehr viel Nachweise bringen. Aber die Arbeit selber, die macht sehr viel Spaß. Ne? Und man wundert sich immer, dass viele Firmen über Fachkräftemangel oder Nachwuchs klagen, Nachwuchsmangel. Da ist irgendwie, der Ruf der Baubranche ist irgendwie ein bisschen, ramponiert. Dabei hat man so viel Eigenständigkeit. Man kann sich seine Baustellen selber planen. Und man kommt mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und kann Lösungsansätze finden und so. Also das ist so vielseitig. Kein Tag ist wie ein anderer. Eigentlich ist das ein idealer Job. Aber trotzdem fehlt der Nachwuchs.
Ja, Herr Mielke, Herr Stentrup, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke in die Gütesicherung und für dieses interessante Gespräch.
Ja, von mir auch. Ein herzliches Dankeschön, dass ich an diesem Podcast teilnehmen durfte, dass Sie mich eingeladen haben. Und es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, kann ich auch erwidern. Also war ein kurzweiliges Gespräch und ein bisschen was habe ich sogar wieder
Ja,
gelernt.
herzlichen Dank an dieser Stelle auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Und für mehr Informationen schauen Sie auch gerne einmal in die Show Notes.